Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra ETF Community, zu einer neuen Folge unseres Talk-Formats. Heute möchte ich einmal mit euch den Blick nach Europa richten. Der europäische Aktienmarkt weiß jetzt in etwa, woran er ist, was die Politik angeht. Die Wahlen sind gelaufen. Man kann ungefähr damit rechnen, was es so in den nächsten Jahren von der politischen Seite zu erwarten ist. Gleichzeitig konnten die europäischen Unternehmen im ersten Quartal die Gewinne steigern und es kam sogar zu einem positiven Überraschungseffekt. Die Unternehmensgewinne lagen sogar über der Konsensusmeinung der Analystinnen und Analysten. Gleichzeitig kommt die Zentralbankpolitik den europäischen Unternehmen entgegen. Wir hatten eine Zinssenkung, wir rechnen mit weiteren Zinssenkungen im Jahresverlauf. Das heißt, die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen verbessern sich. Wird der europäische Aktienmarkt jetzt von der Kette gelassen? Hype or bust? Das möchte ich von meinem heutigen Gast wissen und das ist Carsten Röhmheld von Fidelity International. Er ist dort Kapitalmarktstratege und hat sich dezidiert mit dem europäischen Aktienmarkt für unser Gespräch auseinandergesetzt und hierfür wünsche ich euch gute Unterhaltung. Hallo Carsten, schön, dass du es geschafft hast, jetzt hier einmal zu Gast zu sein bei uns auf dem Kanal. Wir haben uns jetzt im Vorgespräch darauf geeinigt. Wir duzen uns, macht's alles etwas einfacher. Ich springe direkt rein mit der ersten Frage und möchte gerne einmal von dir wissen, was genau machst du bei Fidelity International als Kapitalmarktstratege und was sind vielleicht drei Worte und Attribute, die dich beschreiben?
Sehr gerne. Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung. Ja, als Kapitalmarktstratege bin ich Teil des Teams, was die Fidelity-Strategie in Anbetracht der aktuellen Kapitalmarkt- und Finanzmarkt-Usancen sozusagen formuliert. Das bedeutet also, wir versuchen zu bestimmen, welche Anlageklassen ins aktuelle Umfeld gut passen, wie sich der Anleger aufstellen sollte. Wir haben ja auch eigene Portfolien im Multi-Asset-Bereich, die wir entsprechend aufstellen. Aber ich in meiner Funktion bin auch zum anderen noch Bindeglied zwischen unserer Investment-Leuten und den Vertriebsleuten. Das heißt, ich versuche auch unseren Vertriebsleuten Argumente mit an die Hand zu geben, die sie ihren Kunden gegenüber im täglichen Leben brauchen, auf Kundenfragen antworten. Was ist aktuell von der politischen Situation zu halten? Wie sehen wir die Situation mit Handelsbeschränkungen? Was macht die globale Konjunktur? Und insofern habe ich da viele Aufgaben und bin auch durchaus auf vielen Events und bei Kundenveranstaltungen unterwegs, um eben die Kapitalmarktmeinung von Fidelity mit Kunden zu diskutieren.
Super. Magst du uns noch drei Schlagwörter auf den Weg geben, die dich beschreiben?
Also ich bin schon von jeher am Aktienmarkt, an den Finanzmärkten interessiert gewesen. Ich habe mich schon als Jugendlicher dafür begeistern lassen, habe auch natürlich meine erste blutige Nase gesammelt mit irgendwelchen Zertifikaten und Optionen, die natürlich mit Null ausgebucht wurden. Also so ein bisschen eine harte Erfahrung, aber auch mal zu sehen, sozusagen, was wirklich relevant ist, mit welchen Dingen vielleicht man am Markt Geld verdienen kann und dass man doch natürlich eher eine mittel- bis langfristige Strategie haben muss. Also ich bin analytisch, ich bin extrem Kapitalmarkt interessiert und bin deswegen auch so fasziniert, weil eigentlich alle Bereiche des Lebens damit reinspielen. Das ist ja ein Bereich, bei dem man sowohl politische Fragen, gesellschaftliche Fragen, ethische Fragen und alles Mögliche beantworten kann. Und insofern würde ich sagen, ich versuche auch möglichst komplexe Geschehen in einer möglichst einfachen Sprache darzustellen, um das unseren Kunden einigermaßen schmackhaft zu machen.
Klingt wunderbar, da hätte ich mir ja keinen besseren Gast heute wünschen können, denn ich möchte mit dir der Frage nachgehen oder der Frage, die uns jetzt wahrscheinlich oder Anlegerinnen und Anleger seit Dekaden beschäftigt, nämlich kann der europäische Wirtschaftsstandort beziehungsweise ja der europäische Börsenstandort endlich dieses Bewertungsgap zu den USA schließen, dieses Aufholpotenzial, was es ja fraglos gibt, schlägt jetzt die Stunde der europäischen Aktien. Was meinst du?
Also ich muss leider am Anfang eine kleine traurige Nachricht vielleicht verkörpern oder mitteilen, denn das Bewertungsgap werden wir nicht vollständig aufholen können. Da gibt es einfach zu gravierende Unterschiede, die auch die Kapitalmärkte ausmachen. Der amerikanische Kapitalmarkt ist extrem ausgereift. Viele finanzielle Transaktionen, viel Liquiditätsbeschaffung der Unternehmen läuft deutlich mehr über den Kapitalmarkt als hier, wo das Bankensystem eigentlich eine größere Rolle spielt. Dann sind die Eigenkapitalrenditen historisch immer schon sehr hoch gewesen in den USA. Über Aktienrückkäufe haben sie es auch geschafft, im Prinzip den Aktienmarkt dem eine ordentliche Prämie zu verleihen. Also es gibt ganz verschiedene Gründe, warum strukturell die Prämie, die Bewertungsprämie in den USA höher ist. Und dazu natürlich nicht zuletzt aktuell die große Übergewicht an Technologie, Kommunikation, also den großen Stocks, die in der Welt im Moment das Geschehen bestimmen, die haben natürlich unglaubliche Wachstumstreiber und solche Aktien fehlen im europäischen Aktienmarkt. Also vielleicht zu Beginn einfach mal so ein bisschen eingenordet, warum es eigentlich immer einen Bewertungsunterschied geben wird zwischen Europa und USA. Der kann natürlich im Verlauf der Zeit größer und kleiner werden.
Ja.
Und es gibt immer wieder Zeitpunkte, wo der europäische Aktienmarkt aufholen kann. Die Bewertung alleine ist, glaube ich, nie der Grund, weil die Bewertung ist immer nur der zweite Grund. Es muss fundamental begründet sein. Also entweder die Gewinnerwartungen wird höher, die Wachstumserwartungen sind höher, bestimmte vielleicht auch zyklische Erwartungen, die ja mehr in den europäischen Indizes vorhanden sind als vielleicht in den US-Indizes, begünstigen das Umfeld für europäische Aktien. Und da waren wir eigentlich auf einem ganz guten Weg, muss ich sagen, bis noch vor der Europawahl, sage ich mal, denn ich glaube, auch die Amerikaner selbst, die amerikanischen Investorinnen und Investoren haben durchaus gesehen, dass diese Bewertungslücke sehr groß wird, dass aus dieser besseren Konjunktur, die wir weltweit sehen, dass da auch positive Effekte für Europa abfallen und dass deswegen es durchaus interessant sein könnte, eher in diese zyklischeren europäischen Indizes zu investieren. Also wir haben jetzt ein paar Wochen gesehen vor der Europawahl, wo durchaus Kapital von den USA nach Europa geflossen ist und auch uns zu neuen Aktienhöchstständen verholfen hat. Also ich glaube, ein Vorteil Europas ist, dass wir jetzt eine Zinssenkung gesehen haben. Die EZB hat tatsächlich die Zinssenkung umgesetzt, entgegen der amerikanischen Zentralbank. Und insofern ist das schon ein kleiner Vorsprung, weil man natürlich mit niedrigeren Zinsen vielleicht wieder ein paar höhere Aktienbewertungen rechtfertigen kann. Aber ich glaube, jetzt diese politischen Unsicherheiten haben jetzt wieder ein bisschen aufs Kontor geschlagen. Und insofern, glaube ich, ist der Zeitpunkt jetzt vielleicht noch nicht gekommen, wo Europa wirklich jetzt zu neuen Höhen ausholen kann.
Gib uns doch mal dein Basisszenario für Europa. Also was haben wir jetzt so zu gewärtigen? Also du hast es ja die großen Themenfelder schon angerissen, aber jetzt gib uns doch mal deine Prognose oder die Hausmeinung von Fidelity. DAX Ende des Jahres, Stocks 600 Ende des Jahres.
Auch da vielleicht auch ein kleiner Enttäuschung. Wir machen jetzt keine Prognosen für die Indizes. Das machen wir nicht. Wir bestimmen im Prinzip, wir machen eine taktische Asset Allocation, bei der wir versuchen, die verschiedenen Regionen, Sektoren und Assetklassen gegeneinander abzuwägen und ein Portfolio, was unter Risikogesichtspunkten dann gut aufgestellt ist, zu ermitteln. Und da sind wir aktuell taktisch untergewichtet in Europa, muss ich ehrlich zugeben. Denn es ist so, dass die konjunkturelle Seite einfach noch zu viele Fragezeichen aufwirft. Wir haben in Europa einfach, wir sind gerade aus der Rezession herausgekommen. Wir haben in den letzten, im Ende des letzten Jahres zwei Quartale gehabt, die eher im Großen negativ waren. In Deutschland sind wir an der Nulllinie vorbeigeschrammt, knapp. Die südliche Peripherie war da schon etwas positiver. Also die größten Wachstumsüberraschungen gab es eher aus Portugal, Spanien, Griechenland. Aber nicht so sehr aus der klassischen europäischen Achse Frankreich-Deutschland. Und vor dem Hintergrund sind wir tatsächlich im kurzfristigen Bereich eher ein bisschen positiver für die USA, weil dort einfach die konjunkturellen Voraussetzungen noch besser sind und die Zentralbank noch nicht so genötigt wird, um jetzt mal umzudeuten. Höhere Zinsen sind vielleicht ein Zeichen von einer besseren Konjunktur und niedrigere Zinsen vielleicht ein Zeichen von einer schwächelnden Konjunktur, die gestützt werden muss. Das ist also zwar im Umkehrschluss vielleicht dann wieder ein Ausgangspunkt für einen neuen Zyklus, aber im Moment ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Das heißt, mein Basisszenario lautet, die Unsicherheiten werden ein bisschen größer Richtung Ende des Jahres. Wir haben jetzt eine Wahl in Frankreich, eine Wahl in Großbritannien. Natürlich kommt eine Wahl in den USA dazu im November, die auch noch die Volatilität an den Märkten erhöhen wird. Und vor dem Hintergrund ist eigentlich dieser sehr zyklische Bereich Europa, bei dem wir ja wirklich auf positive Gewinnrevisionen angewiesen sind und eine bessere konjunkturelle Entwicklung, der ist noch nicht so am Anlaufen, wie er vielleicht sollte. Richtung nächstes Jahr, 2025, wenn die Amerikaner vielleicht mehr in eine zyklische Rezession kommen und wir uns da ein bisschen emanzipieren können, da könnte sich das Feld schon ein bisschen anders bestellen und durchaus diese Umkehrsituation hervorrufen, dass man sagt, man baut ein wenig Übergewicht aus den USA ab und baut vielleicht ein bisschen mehr Gewicht in Europa auf, also so vom taktischen Horizont her.
Aber wenn wir jetzt die Europawahl nehmen, Die Bescherung haben wir jetzt. Nichts ist schlimmer für die Börse als Ungewissheit. Die Ungewissheit ist raus. Die Ergebnisse sind ohne Frage erschreckend, aber managebar, würde ich jetzt behaupten, weil innerhalb, sage ich mal, der konservativen, rechtsradikalen, whatever you wanna call it, Parteien ja keine Einigung besteht. Und alles das, was an, sage ich mal, grüner Energiepolitik und Umweltpolitik ja beschlossen wurde, ist in Gesetzesform gegossen. Das heißt, daran ist ja eh nicht viel zu rütteln.
Ja.
Wir haben also eine hohe Visibilität, was die Wirtschaftspolitik und die Politik halt angeht. Das dürfte ja Europa jetzt erstmal oder den Wirtschaftsstandort Europa doch entfesseln. Was meinst du dazu?
Ich glaube, die wichtigere Frage ist, wo sich Europa eingruppiert im globalen Weltgeschehen. Mhm. Weil ich glaube, das Argument, was immer für Europa gesprochen hat und was ich auch nach wie vor noch nicht als komplett abgehakt ansehe, ist, dass man sich als dritter Block, als dritter wichtiger weltweiter Block, ich meine, das europäische Handelssystem ist fast das Wichtigste der Welt, wenn man den Umfang auch mal berücksichtigt, wenn man diesen europäischen Block so positionieren könnte, dass man irgendwo als Gegengewicht zwischen den großen Mächten China und USA gesehen werden könnte. Aber das Problem, was ich sehe, ist, dass wir innerhalb der Europäischen Union kaum eine Einigung hinbekommen, die sozusagen mal von nationalen Interessen absieht. Man sieht jetzt wieder an dieser Diskussion um Importzölle für die chinesischen Elektrofahrzeuge, weil das sind Diskussionen, die natürlich sozusagen von Frankreich ausgehend vielleicht für Frankreich sinnvoll erscheinen mögen. Deutschland hingegen hat eine Menge Exportautos, viel mehr Exportwagen nach China, als sie Importe bekommen aus China. Und das bedeutet, wenn wir Zölle auf elektrische Autos aus China erheben, müssen wir damit rechnen, dass umgekehrt auch Zölle auf deutsche Autos in China erhoben werden, was die deutsche Wirtschaft sehr massiv schwächen würde an der Stelle. Und den Franzosen macht das recht wenig aus, weil deren Exportanteil eben gering ist. Also sprich, solange wir nicht mit einer Stimme sprechen und versuchen sozusagen die Argumente und die Bedürfnisse einzelner Länder in der Eurozone hinzubekommen, wird auch der Handel insgesamt schwieriger, weil wir uns natürlich irgendwo auch zwischen USA und China aufreiben werden. Die Amerikaner haben eine klare, harte Politik gegenüber China, die können wir so gar nicht fahren aus Eigeninteresse. Und deswegen müssen wir uns halt, wir dürfen uns auch da nicht aufreiben lassen. Also die Frage, sage ich mal, politische Unsicherheit ist eigentlich für mich eher untergeordnet. Die übergeordnete Frage ist, wie schaffen wir es, Europa und die Europäische Handelsunion so nach vorne zu bringen, dass wir uns als ernstzunehmender dritter Spieler im Weltmarkt etablieren können. Das sehe ich einfach nicht, weil ich einfach die nationalen Interessen gegeneinander laufen sehe. Auch die Frage, wie es jetzt mit Vergemeinschaftung von Schulden weitergeht, insgesamt. Also das sind so ein paar Fragen, die sind einfach noch ungeklärt. Mhm. Und solange es da keine klaren Antworten gibt, fürchte ich, wird auch das Vertrauen in den europäischen Aktienmarkt, zumindest von den großen ausländischen Investoren, noch nicht vollständig da sein.
Wenn wir jetzt mal gucken auf die kurzfristige Sicht. Wir hatten jetzt, also wenn wir zum Beispiel auf die Zentralbankpolitik blicken, wir hatten jetzt eine Zinssenkung bekommen und verfolgen damit oder beziehungsweise die EZB verfolgt damit ja auch eine andere Politik als jetzt beispielsweise die Fed, also die ja bei vergleichsweise hohen Zinsen bleibt. Das habe ich heute noch mit einem weiteren ETF-Emittenten gesprochen. Die rechnen sogar in diesem Jahr mit 4 weiteren Zinssenkungen, 0,25%. Finde ich schon krass. Ist aber natürlich ja auch gut für Europa und speziell Deutschland. Und wenn wir da auch auf die Exportpolitik und die Wirtschaftsbeziehungen blicken, doch eher förderlich. Also sollte ja kurzfristig auf jeden Fall helfen.
Das auf jeden Fall. Ich kann nur diesen Optimismus überhaupt nicht teilen, weil ich nicht weiß, wo 4 weitere Zinssenkungen herkommen sollen. Denn gleichzeitig mit der Zinssenkung hat die EZB ihre Inflationserwartung nach oben gebracht. Mhm. Sie hat gleichzeitig gesagt, wir sind bei den Lohnniveaus auf 30 Jahre Hochständen. Mhm. Also gleichzeitig mit der Zinssenkung wurden eigentlich eher Argumente genannt, warum es nicht so weitergehen wird. Und Frau Lagarde war ja auch zu hören, unmittelbar nach der Zinssenkung, mehr oder weniger in vielen Presseveranstaltungen danach zu sagen, bitte erwartet jetzt nicht, dass das in einem Reigen jetzt so weitergeht. Wenn es so wäre, würde ich dir vollkommen recht geben. Und das wäre dann mit sehr viel positivem Optimismus auch verknüpft. Und ich glaube auch für die Märkte in Europa. Ich kann es nur nicht teilen, weil ich denke, dass wir bei der Inflation bei weitem noch nicht angekommen sind, da wo wir sein müssen. Die Kerninflation ist immer noch relativ hoch. Die Löhne sind so hoch, dass wir noch nicht davon ausgehen können, das Gröbste überstanden zu haben. Und ich glaube schon, obwohl wir uns jetzt ein bisschen emanzipiert haben von der Notenbank Fed, wir gucken immer noch sehr stark drauf, was die machen. Und bei denen sehe ich auch keinen Schritt dieses Jahr, weil einfach weder die konjunkturellen Voraussetzungen da sind, noch die Fed sich irgendwie mit dem US-Wahlkampf in Verbindung bringen möchte. Also sprich, das Argument nur kurz genannt, wenn eine Zinssenkung vor dem Wahlkampf oder vor der Entscheidung des Präsidentschaftswahlkampfs käme, dann würde das Trump-Lager mit Sicherheit sagen, das ist ein Geschenk für den Amtsinhaber Biden. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Wir laufen hier Sturm dagegen. Also diese Schlagzeilen möchte die Fed überhaupt nicht sehen. Also glaube ich nicht, dass sie vor den Präsidentschaftswahlen es den Mut aufbringen wird, so eine Debatte loszutreten. Und dann ist das Jahr ja schon fast vorbei. Dann haben wir noch zwei Sitzungen irgendwo, eine direkt nach der Wahl und eine im Dezember. Gut, also ich sage mal, der Optimismus ist ein bisschen übertrieben, weil wir einfach inflationär nicht da sind, wo wir sein müssten. Und die Notenbanken, glaube ich, auch nicht das Risiko eingehen können, zu viel zu machen, weil in den 80er Jahren damals das Beispiel schon mal missglückt ist, wo man zu früh von der Bremse gegangen ist und die Inflation dann mit einem riesigen Schlag zurückkam und man dann noch viel größere Probleme hatte, sie einzufangen. Also von daher, man sollte sich jetzt nicht allzu sehr auf die Zentralbanken verlassen. Es muss auch so ein bisschen aus eigener Kraft kommen. Ja. Und da sind halt die Gewinne gefragt.
Ja, interessant auf jeden Fall. Für dich, wenn ich das so raushöre, ist das der falsche Weg? Weitere Zinssenkung noch in diesem Jahr auf EZB-Seite?
Also ich will jetzt eine weitere Zinssenkung nicht ausschließen, aber vier will ich ausschließen. Das halte ich für, das wäre ja dann fast bei jeder Sitzung noch eine Zinssenkung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass wir jetzt erstmal in eine Warteperiode kommen. Ob die jetzt was bringt oder ob man da schon Effekte sehen kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die EZB, Entschuldigung, wird nicht so schnell sein, den nächsten Schritt direkt wieder anzuschließen, sondern sie wird sich eher ein bisschen abwartend darstellen.
Sagen wir mal, wir hätten noch eine oder zwei, also was ja, glaube ich, so ein bisschen auch Konsensmeinung ist.
Ja.
Dürfte ja auf jeden Fall die Börsenindizes weiter beflügeln. Ne? Wir kriegen einen günstigeren Euro, speziell im Vergleich zum US-Dollar. Da können wir uns als Exportnation, speziell in Deutschland und auch Europa ist jetzt, ja, aber insgesamt doch freuen.
Das stimmt, aber man darf natürlich auch nicht die Gegeneffekte dann wiederum missachten, denn ein günstigerer Euro bewirkt ja auch dann höhere importierte Inflation. Also alles, was dann ins Land reinkommt, wird teurer. Und das ist der Gegeneffekt, ja. Deswegen darf die Zinsdifferenz auch nicht zu groß werden und die Abschwächung des Euros auch nicht zu groß werden. Grundsätzlich, ja, ich bin voll bei dir. Schwächerer Euro ist natürlich gut für die Exportindustrie. Wir sind eine Exportnation. Wir profitieren vom Export, von der konjunkturellen Entwicklung. Das ist schon richtig. Aber man muss aufpassen, dass dann ein zu schwacher Euro vielleicht nicht auch dann die Kaufkraft so schwächt insgesamt, dass dann wieder Inflation importiert wird und wir dann wieder das Gegengewicht bekommen. Also es gibt immer so ein bisschen zwei Seiten einer Medaille. Und da muss man halt ein bisschen abwägen.
Du hast das Lohnniveau in Deutschland und Europa angesprochen, was ja auch sehr hoch ist. Jetzt würde ich argumentieren, dass das auch vorteilhaft ist, denn die Konsumlaune der Leute steigt und der Binnenkonsum springt an, was ja dann für Konsumartikler, sei es jetzt langlebige Konsumgüter, aber auch kurzfristige, vorteilhaft sein dürfte.
Ja, das ist grundsätzlich richtig. Höheres Lohnniveau bewirkt grundsätzlich mehr Konsum, wenn die Kaufkraft auch damit steigt. Und das ist eben die Frage, steigt das Lohnniveau über das Inflationsniveau? Im Moment ist es, glaube ich, knapp der Fall. Das kann man auf jeden Fall sagen. Trotzdem, man sieht es ja an verschiedenen Ecken und Enden, auch so im Immobilienmarkt und so weiter. Die Leute sind alle ein bisschen unzufrieden. Man kann sich eben nicht mehr die Immobilie leisten, die man sich vielleicht mal leisten konnte bei dem höheren Zinsniveau. Das Budget ist natürlich ein bisschen anders allokiert. Aber natürlich grundsätzlich ist eine Lohnentwicklung, die in einem positiven Maße verläuft, ist schon gut. Sie darf nur auch nicht aus dem Ruder laufen. Und da muss man halt den gesamten Arbeitsmarkt auch, glaube ich, einbeziehen. Wie stark ist die Nachfrage nach Arbeitskräften? Wie gut können entsprechende Jobpositionen gefüllt werden? Da ist die USA besonders natürlich auch im Vorteil im Moment, weil sie einfach eine Menge offener Stellen hat im Vergleich zu den Stellen, den Arbeitslosen, die am Markt sind. Das ist nochmal ein Stückchen ein besserer Vorteil. Aber grundsätzlich ja, wenn die Lohnniveaus steigen in einem erträglichen Maße und die Inflation ausgleichen, ist es fürs Konsumklima gut. Die europäische Konjunktur ist ja nicht ganz so konsumintensiv wie die in den USA zum Beispiel. Von daher ist der Beitrag der US-amerikanischen Volkswirtschaft oder des Konsums an der US-Volkswirtschaft nochmal größer. Aber Konjunktur ist sicherlich ein positiver Effekt zu sehen, wenn die Leute konsumieren. Das auf jeden Fall.
Wenn wir natürlich einen günstigeren Euro haben, wenn wir uns jetzt das Finanzsystem, ja, wie gesagt, das Ökosystem halt vorstellen, ist es natürlich auch so, ein schwacher Euro ist dann natürlich auch wieder schwierig, wenn wir auf den Ölpreis gucken, ne? Denn der wird ja in Dollar fakturiert. Wie siehst du das denn? Und da müssten wir uns ja auch dann vergegenwärtigen, wo befinden wir uns gerade im Konjunkturzyklus? Vielleicht könntest du uns da noch einen Hinweis geben.
Genau das meinte ich, dass dadurch importierte Inflation wieder reinkommt, also bei Gütern, die jetzt zum Beispiel in Festwährungen wie dem Dollar gehandelt werden, dass man da natürlich wieder mehr bezahlen muss. Und der Ölpreis ist eine große Unsicherheitskomponente, denn der Ölpreis bewegt sich jetzt seit einigen Wochen und Monaten relativ konstant zwischen 70 und 80 Dollar. Man kann aber nicht unbedingt sagen, dass dort irgendwo eine geopolitische Risikoprämie drin ist. Das heißt, wir haben im Moment eine ziemlich brisante Situation. Wir haben zwei Kriege, die mehr oder weniger in der Nähe laufen, im Nahen Osten und in der Ukraine. Und das ist etwas, was in den Märkten im Moment nicht wirklich abgebildet wird. Wir haben sowieso eine Situation, glaube ich, bei der Rohstoffe in Zukunft wieder viel mehr gefragt sein werden, weil sie einfach gebraucht werden für bestimmte Dinge, Infrastruktur, Energiewende, die großen Programme, die wir alle sozusagen vorhaben. Und der Ölpreis, wie gesagt, ist auch eine Komponente, bei der sich sozusagen so Risikoprämien am Markt zeigen können. Das heißt, also jetzt mal abgesehen von Nachhaltigkeitsüberlegungen, aber im Prinzip kann man über den Ölpreis vielleicht auch so eine Art Absicherung vornehmen für geopolitische Unsicherheit, die ja in diesem Jahr durchaus vorherrscht. Aber um dir auf die Frage zurückzukommen, wenn der Eurokurs schwächelt, dann haben wir natürlich das Problem, dass Energiepreise weiterhin teurer werden. Und wir haben sowieso in Europa natürlich das Energieproblem ganz generell. Wir sind gerade in einer Energiewende, bei der ich nochmal kurz daran erinnern darf, dass der Produktionsfaktor Energie quasi getauscht wird. Also wir versuchen, von fossiler Energie zu alternativer Energie zu kommen. Damit ist kein Mehrwert verknüpft. Also ich sage jetzt mal, kein Mehrwert im Sinne der Energiegewinnung. Mehrwert natürlich schon im Sinne der Nachhaltigkeit, vollkommen klar. Aber im Sinne der Energiegewinnung tauschen wir einen Produktionsfaktor gegen den anderen aus und müssen viel Geld investieren, um sozusagen dieses neue Gebilde von Energie herzustellen. Und das ist etwas, was viele Investitionen erfordert, ohne dass aber gleichzeitig das sehr lukrativ ist oder dass da eine Menge Returns dabei rauskommen. Also es ist eine teure Angelegenheit, die nochmal, finde ich, einen weiteren Schwierigkeitspunkt in der europäischen Diskussion aufbringen. Denn das heißt also, dass diese Investitionsgelder, die relativ umfangreich sind, dass die gar nicht unbedingt am Markt dann auch mit den entsprechenden Renditen entlohnt werden. Und das ist auch eine Sache, die man vielleicht bedenken muss.
Finde ich ganz interessant, was du gerade sagtest, nämlich, dass der Ölpreis die Risiken, die momentan fraglos am Markt herrschen, gar nicht antizipiert. Also bei 70 Dollar je Fass, je nachdem, was wir jetzt haben, WTI oder
Brent, ja.
Wie siehst du das, wenn wir jetzt auch so auf Israel blicken, wo es ja mehrere Konflikte halt gibt, wo auch erdölfördernde Nationen mit einbezogen werden könnten, könnte der dann sprunghaft steigen? Also wir erinnern uns, 100 Dollar ist ja, glaube ich, noch nicht so viele Jahre her beispielsweise.
Ja, das stimmt.
Finde ich 70 Dollar schon sehr, sehr günstig.
Absolut. Also zwei Komponenten. Das eine ist genau dieses politische Risiko und vor allem, wenn der Iran involviert ist in der einen oder anderen Art und Weise, und das ist er ja in dem Konflikt auch, denn dort an der Straße von Hormuz gehen ungefähr ein Viertel der globalen Ölvorräte vorbei. Also das ist ein immens wichtiger Faktor für die globale Energieversorgung. Und wenn es irgendwelche Unterbrechungen der Lieferketten an dieser Stelle gibt, dann ist der Ölpreis locker über 100 Dollar, keine Frage. Also wenn in irgendeiner Art und Weise eine Eskalation in diesem Mittleren Osten-Konflikt kommt, bei dem Iran involviert ist, kann der Ölpreis sehr schnell und sehr sprunghaft kurz steigen. Und das ist eben eine Sache, mit der man sich absichern kann. Das andere ist, die OPEC-Nationen haben natürlich auch gewisse Eigeninteressen. Der Ölpreis soll hoch sein. Die OPEC-Nationen selbst, OPEC Plus muss man dazu sagen, haben selbst Budgets, die immer weiter gestiegen sind in den letzten Jahren. Und das heißt, sie brauchen einen höheren Ölpreis, um ihre Budgets auszugleichen. Also werden sie alles dafür tun, dass das Angebot so knapp bleibt, dass der Ölpreis ihren Vorstellungen entsprechend irgendwo in den Größenordnungen ist. Und in vielen Fällen brauchen sie schon 80 Dollar plus, um ihr Budget auszugleichen. Das heißt, da sehen wir so ein gewisses Limit, wo die OPEC-Länder dann anfangen, ihr Angebot weiter einzuschränken, damit der Ölpreis weiter nach oben geht. Und wenn wir konjunkturell in die nächste Nachfragephase kommen, also wenn wir mal diese Unsicherheitsphase vielleicht überstanden haben und wieder ein bisschen in bessere Gewässer einmünden, dann steigt auch die Ölnachfrage wieder. Also zwei Komponenten, die eigentlich von beiden Seiten für einen höheren Ölpreis sorgen insgesamt. Also von daher sehe ich beim Ölpreis tatsächlich eher eine Tendenz nach oben.
Ich finde es wirklich interessant, dass es sich gar nicht in dem Ölpreis widerspiegelt, weil grundsätzlich wäre ich jetzt ein deutscher Finanzchef oder Vorstandsvorsitzender eines deutschen DAX-Konzerns, würde ich den Ölpreis ja oder meinen Ölpreis ja jetzt erstmal absichern wollen. Das würde sich ja im Prinzip ja auch, wenn es alle tun würden, widerspiegeln. Also ist man da vielleicht ein bisschen blauäugig oder was passiert da gerade?
Das ist eine gute Frage. Ich kann es nicht genau beurteilen, aber ich glaube schon, dass vielen Leuten klar ist, der Ölpreis ist eine Komponente, die man auf dem Zettel haben muss als möglicher Unsicherheitsfaktor und als etwas, was durchaus mal nach oben ausbrechen kann. Und wir haben es erlebt, das ist nicht allzu lange her, du hast es auch vorhin erwähnt, der Ölpreis kann in so Situationen schnell mal nach oben gehen. Und je nachdem, welche Energiequellen ein Unternehmen in Deutschland hat, würde ich auch vermuten, dass die Energieabsicherung eine der wichtigsten Komponenten ist. Und da ist die Standortfrage natürlich auch wieder entscheidend. Wir haben jetzt ein paar Unternehmen gesehen, die aus diesen oder jenen Gründen auch tatsächlich Deutschland verlassen haben als Standort, in anderen Standorten eher produzieren, weil sie die Standortbedingungen aus verschiedenen Gründen nicht mehr attraktiv genug finden. Das ist natürlich auch ein Zeichen davon, dass vielleicht nicht alle Stellschrauben im Moment richtig eingestellt sind, um sozusagen die bestmögliche Versorgung für unser Land zu gewährleisten. Das ist schon ein Faktor, der auch eine große Rolle spielt.
Gucken wir wieder auf Europa und vielleicht auch auf Deutschland. Wir haben so ein paar Risikofaktoren genannt. Um jetzt ein bisschen Optimismus dann von meiner Seite aus reinzubringen, wenn wir uns jetzt die Frühindikatoren halt angucken. Ja, da haben wir jetzt den Einkaufsmanager-Index. Und da sieht es für Europa ganz gut aus, denn wir kommen auf einen Indexstand von über 50, ich weiß es nicht, 52, 53 Punkte bei PMI. Deutet auf Expansion hin, ist doch eine tolle Sache. Wir blicken positiv gestimmt in die Zukunft. Du auch?
Also ich bin grundsätzlich Optimist. Vielleicht soll ich es vorwegschicken, auch wenn es sich vielleicht nicht so angehört hat bisher. Man muss natürlich als Kapitalmarktstratege schon immer abwägen und die globalen Chancen und Risiken anerkennen, bei allem Optimismus. Aber ja, von der konjunkturellen Seite sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich sagte vorhin, wir kommen aus dieser Rezessionsphase gerade raus. Die Frühindikatoren zeigen nach oben. Und wenn man die beiden konjunkturellen Überraschungen, es gibt so einen Überraschungsindex, der sogenannte Economic Surprise Index, der wird weltweit abgetragen. Und da hat Europa oder die Eurozone eher überrascht zuletzt als die USA. Das heißt, bei den USA gab es eigentlich eher ein Absinken vom Höhepunkt. Und in Europa gab es eher eine Steigerung von unteren Bandbreiten, so ungefähr. Also wenn ich ein bisschen Optimismus mit in die Diskussion bringen könnte, dann wirklich aus der Situation, dass die Ableitung, sprich, wo wird es marginal besser, tatsächlich in Europa stattfindet. Ob das ausreicht tatsächlich jetzt, um die Gewinnsituation in der europäischen Unternehmen wirklich massiv zu verbessern, werden wir sehen und wie auch die ganzen anderen Makrokomponenten da reinspielen, wie ich es vorhin gesagt habe. Aber von den konjunkturellen Frühindikatoren muss ich dir recht geben, gibt es gewisse Anzeichen eines gewissen Optimismus.
Ja, das werden wir sehen und das sehen wir ja auch, also die Unternehmensgewinne, denn ich habe jetzt mal nachgeschaut und zwar ist es wohl so, jetzt laut einer Studie und Berechnung der Deutschen Bank, dass im ersten Quartal die Unternehmensgewinne eher überrascht haben, dass sie in Summe 7% auf europäischer Ebene über den Erwartungen lagen. Ganz wunderbar, zwar lagen sie unter Vorjahresquartal, aber deutlich über dem Vorquartal. Also wir kommen da offensichtlich in so einen Trend rein. Klar, es ist jetzt immer noch Vorsicht geboten, aber das ist ja auch wiederum eine gute Nachricht, wenn die Unternehmensgewinne offensichtlich mitmachen und das Potenzial haben, positiv zu überraschen. Denn mit Europa rechneten bis vor kurzem ja noch die wenigsten. Also wie bewertest du die Unternehmensgewinne? die Situation.
Das stimmt. Die Unternehmensgewinne in Anlehnung an die konjunkturelle Entwicklung kommen jetzt gerade aus dem Tal heraus und entwickeln sich positiv. Und das sehen wir auch für den weiteren Jahresverlauf so. Also von der Seite aus gibt es auch durchaus Grund für gewissen Optimismus. Allerdings ist da die Situation auch in den USA und Japan zum Beispiel noch besser. Also die Gewinndynamik, wenn man so will, die Steigerungsraten. Und in den USA haben wir natürlich mit den großen technologielastigen Unternehmen natürlich nochmal eine ganz andere Größenordnung, die da vorherrscht. Und wenn man mal das Große und Ganze betrachtet, dann ist es das, was die Marktsituation am meisten eigentlich getrieben hat. So diese Aussicht auf KI. Die KI-Economy hat ja sozusagen eine Sonderkonjunktur hervorgerufen in den letzten 1-2 Jahren, die ihresgleichen sucht. Jetzt ist Nvidia das größte Unternehmen der Welt, hat sogar Microsoft überholt in einer faszinierenden Rallye, was ich so in der Form von einem Unternehmen, gerade aus dem Halbleitersektor, wirklich noch nie gesehen habe. Aber da ist natürlich die Hauptdynamik drin, muss man sagen. Wir haben in Europa tolle Unternehmen, keine Frage. Es gibt ja die sogenannten Granolas. Der Begriff ist ja so ein Akronym, das lieben ja die Märkte. Da sind ein paar Werte drin, deren Kürzel da subsumiert sind, LVMH und ASML und Roche und Glaxo und solche Dinge. Also das ist natürlich auch eine gewisse sozusagen Bandbreite von Aktien, die hier in Europa das Geschehen bestimmt, aus ganz verschiedenen Sektoren. Aber wie gesagt, bei der Dynamik könnten wir noch ein bisschen zulegen und bis dann sozusagen die Kapitalmarktflüsse komplett von anderen Regionen nach Europa fließen, dann müsste sich die Dynamik noch ein bisschen deutlicher erhöhen und wir müssten mehr Sicherheit bekommen, wie die konjunkturelle Situation weitergeht und die Gewinnsituation. Also grundsätzlich, es gibt einen gewissen Grund für Optimismus, aber im relativen Kontext sind wir immer noch nicht da, wo wir sein müssten.
Wenn wir jetzt noch einmal auf die Bewertung schauen, wir haben ja zu Eingang schon über die Bewertungen gesprochen, jetzt hatten wir leider nur die konkreten Zahlen nicht genannt, korrigiere mich gern, wenn ich mich irre, aber ja. Europa liegt, glaube ich, bei einem KGV von 14 etwa und die USA ja. 25 oder so. Ne?
Jetzt ja, etwas weniger, 22 ungefähr, aber ja, die Größenordnung stimmt, ja.
Und du hast jetzt schon die Gründe genannt, warum das für die USA halt auch so ist, weil man dort halt eher auch die ganze Ökonomie auch vom Kapitalmarkt halt abhängt, auch was Schuldenaufnahme angeht und so weiter. Aber dass wir so auf diese Bewertungsniveaus kommen, Bewertungsausweitung, keine Chance.
Also auf diese Bewertungsniveaus kommen wir mit Sicherheit nicht. Aber ich fürchte, in den USA sind wir auch historisch sehr, sehr hoch bewertet. Also es ist eigentlich kaum zu erwarten, dass das dauerhaft durchhaltbar ist. Wir liegen hier deutlich über den historischen Normen. Und das gibt immer wieder mal Situationen, in denen das der Fall ist, aber die Situationen lassen auch wieder nach. Ich glaube, wir sind gerade im Bereich der KI-Situation so, dass im Moment dieser Hype um die Infrastruktur komplett da ist und dass die Gewinnsituation in verschiedenen Bereichen sich einfach so positiv darstellt. Aber die Dynamik wird auch wieder nachlassen müssen, sage ich mal, wenn wir in die nächste Stufe reingehen. Denn so schnell wird es nicht passieren, dass Infrastruktur profitiert und dann auch die Anwender profitieren, sondern dazwischen kommt in der Regel eine Pause, wo sich die Unternehmen sehr genau überlegen müssen, wie monetarisieren wir das, wie können wir die Produktivitätsgewinne herstellen, wie können wir Produkte und Dienstleistungen anbieten, die für die Kunden wichtig sind. Das Bewertungsniveau ist aber deshalb eben so hoch in den USA, weil er von ein paar wenigen Werten ganz massiv nach oben gerissen wird. Wenn ich diese Werte ausklammere und da spielen diese magischen 7, die Magnificent 7, eine ganz große Rolle, die ja irgendwo mit zwischen 30 und 40 Mal Kursgewinnverhältnis ausgestattet sind, wenn ich die mal rausrechne, kommen wir auf etwas normalere und verträglichere Kursgewinnverhältnisniveaus mit 18, 19 immer noch hoch, aber deutlich geringer als das, was aktuell unter dem Strich am Markt zu beobachten ist. Und von da aus gesehen ist es dann schon noch ein gewisser Weg bis zur langfristigen Norm. In Europa liegen wir auf dieser Norm. Und deswegen sage ich mal, eine Ausweitung der Bewertungsverhältnisse in Europa ist durchaus vorstellbar, keine Frage. Aber sie ist eben auch die Begründung muss kommen von einem Vertrauensgewinn und von der Konfidenz, dass wir tatsächlich auf diesem Weg weitermachen. Dann, glaube ich, fließen auch die die Cashflows wieder nach Europa. Und dann können die Bewertungsverhältnisse sich ausweiten. Aber wie gesagt, Bewertungen für sich genommen sind aus meiner Sicht nie ein Grund, vom einen in den anderen Markt zu gehen, weil hohe Bewertungsverhältnisse können hoch bleiben, günstige können günstig bleiben über eine ganz lange Zeit. Und das als alleiniges Argument reicht nicht. Es muss immer noch mehr dahinter sein. Also es muss sich eine Verbesserung der Gewinnsituation darstellen oder etwas anderes muss im Hintergrund ablaufen, um diese Bewertungsverhältnisse wieder anzupassen. Denn von sich aus passiert es in der Regel nicht.
Du hast diese KI-Automatismen und Einflussfaktoren bereits genannt. Davon versprechen sich ja natürlich viele Unternehmen dann hohe Produktivitäts- und Effizienzgewinne, wie du schon gesagt hast. Da sind wir ja in Europa ja auch eher auf der Anwenderseite, ne? Und das dürfte eindeutig dann ja auf jeden Fall, das ist natürlich jetzt auch sehr spekulativ, aber dann müsste ja auf jeden Fall Europa ja eher nachholen als dann die USA, wo man jetzt natürlich diese ganzen Vordenker-First-Mover dann halt hat, oder?
Das glaube ich, der Move wird kommen, also diese Bewegung wird kommen. Mit ASML haben wir zumindest ein Unternehmen, was an der Produktionskette der Ausrüster mit beteiligt ist. Das ist ja inzwischen auch, hat ja glaube ich auch LVMH überholt als wertvollstes Unternehmen Europas. Von daher haben wir jetzt zumindest ein Tech-Unternehmen, was in die Riege der ganz wichtigen Ausrüster gehört. Aber es stimmt grundsätzlich. Nur ich vermute, dass wir da noch eine gewisse Zeit brauchen, bis diese Produktivitätsgewinne tatsächlich realisiert werden. Ich habe einige Umfragen auch in der letzten Zeit gesehen, bei denen gefragt wurde, wann werden die großen Produktivitätsgewinne durch KI kommen? Und die meisten haben dann schon noch ein paar Jahre auf sich warten lassen. Also so schnell wird es nicht gehen. Wir merken es ja an vielen Dingen. Also wenn man selbst Anwender von KI ist und sich fragt, was damit hervorgerufen werden kann, ein paar Sachen klappen, aber viele Sachen klappen auch wieder nicht, weil dann einfach eine Datensicherheit hergestellt werden muss. Man muss diese Trainingsprogramme, gerade bei der generativen künstlichen Intelligenz, müssen ja die Systeme trainiert werden. Und es muss natürlich auch eine Sicherheit bestehen, dass Unternehmen eben mit Produkten und Dienstleistungen rausgehen, die auch über jeden Zweifel erhaben sind. Also kein Klagerisiko oder Ähnliches nach sich ziehen. Und das sind eben Prozesse, die in längerer Zeit dauern werden. Also von daher, ich bin ganz dabei, dass wir viele Unternehmen haben, die mit der KI sehr deutliche Produktivitätsfortschritte bekommen werden. Aber ich weiß auch nicht, ob es stimmt, dass wir in Europa vielleicht da mehr hätten als in den USA. Ich weiß nicht, die USA hat mehr Ausrüster, aber Anwender haben sie sicherlich auch eine ganze Menge. Aber die Frage ist trotzdem, wie schnell wird es gehen und wie wird der Produktivitätsgewinn dann am Ende tatsächlich ausfallen? Es wird sicherlich deutlich sein, aber die Größenordnung kann man sicherlich noch nicht ganz abschätzen.
Ja. Also zusammenfassend können wir sagen, wir können optimistisch für Europa sein, aber wir müssen natürlich auch realistisch bleiben. Es gibt trotzdem noch Unsicherheiten.
Finde ich eine gute Zusammenfassung, ganz genau. Also es gibt Grund für Optimismus, ganz genau. Es ist noch nicht der Zeitpunkt, wo man jetzt alles auf Europa setzen sollte, denn dafür sind noch ein paar Unsicherheitsfaktoren im Markt. Die gibt es natürlich immer, aber es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, glaube ich, da, wo Europa jetzt massiv die USA outperformt. Wir brauchen ein paar grundlegende Stellschrauben, die noch in die richtige Richtung gelenkt werden müssen, damit auch das große internationale Kapital nach Europa kommt. Denn nur so, glaube ich, können wir es insgesamt hinbekommen, dass Europa so eine gewisse Bewertungslücke schließt und dass die Bewertungsverhältnisse wieder in über den historischen Normen liegen. Aber zugegeben, wir kommen gerade aus einer negativen konjunkturellen Entwicklung raus. Wir sind in den ersten Zügen von positiven Frühindikatoren. Wir haben vernünftige Bewertungen, also ein paar Grundlagen sind gegeben. Insofern ist es sicherlich angebracht, dass natürlich ein gewisser Teil des Portfolios in Europa angelegt werden sollte. Aber die ganz großen Treiber sind im Moment immer noch in den USA vorhanden. Und wenn die irgendwann auslaufen, gibt es vielleicht auch ein bisschen Grund für größeren Optimismus für Europa.
Okay, alles klar. Vielen, vielen Dank, Carsten, dass du zu Gast warst. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke in den europäischen Markt und die Weltwirtschaft jetzt einmal kurz durchdekliniert. Hab vielen Dank und ich hoffe auf eine baldige Wiederholung.
Sehr gerne, Jens. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke.
Ja, liebe Extra-ETF-Community, das war's mit dem Talk-Format für diese Woche. Zu Gast war Carsten Röhmheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert gerne fleißig unter diesem Video in der Kommentarspalte. Bleibt allerdings fair, unterstützt euch gegenseitig so, wie wir es hier bei Extra ETF auch tun. Ich wünsche euch noch eine gute und erfolgreiche Börsenwoche und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Bis bald.